Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 136. Ich bin 37, ich heiße Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor. Aber vorher, wie immer, ein bisschen Gesabbel, damit ihr auch schön müde werdet. Wie ich immer wieder höre, schlafen viele von euch schon bei dem Gesabbel ein und mögen das Vorgelesene gar nicht. Andere dagegen müssen sich erst durch das Gesabbel durchhören, bevor sie müde genug sind, um das Vorgelesene dann einschläfern zu genießen. Ja, wie dem auch immer sei, worauf auch immer ihr Lust habt, ihr müsst ja auch gar nicht einschlafen, obwohl es Einschlafen-Podcast heißt, aber ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass 95,6% von euch regelmäßig einschlafen, wenn sie den Einschlafen-Podcast hören. Das haben Überwachungsdaten ergeben, die im Rahmen des ACTA-Prozesses, nein, Entschuldigung, ich rede Quatsch, natürlich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob ihr dazu einschlafen könnt, ich höre es nur immer wieder und das macht mich froh. Wenn ihr schreibt, hey super, dazu kann ich einschlafen, dann freue ich mich, weil das ist ja das Ziel des Ganzen. Ich habe letztens wieder eine sehr, sehr nette Rezension im iTunes Store bekommen und dabei fällt mir ein, ich habe mich am Anfang immer über jede einzelne Rezension so doll gefreut, dass ich sie hier gleich im Podcast erwähnt habe. Und das mache ich mittlerweile nicht mehr, also das Erwähnen mache ich nicht mehr, aber weiterhin gilt, ich freue mich über jede einzelne, also ich schaue regelmäßig nach, normalerweise, also leider gibt es ja beim iTunes Store keine Benachrichtigung für die Podcast-Autoren oder Produzenten, ich weiß gar nicht so genau, wie für die Podcaster eben, dass es eine neue Rezension gibt. Das fände ich total gut, dann müsste ich da nicht immer hingucken. Das ist wahrscheinlich so ein Aktivierungsding. Die wollen einfach nur, dass wir ständig da in iTunes Store gucken. Oder die gehen davon aus, dass wir sowieso ständig im iTunes Store rumsurfen. Das ist bei mir nicht der Fall, weil ich iTunes eigentlich gar nicht so viel benutze. Also selbst persönlich, privat benutze ich das nicht so viel. Weil ich selber ja viel mehr Audible benutze. Na, wie auch immer. Zumindest ja, habe ich jetzt wieder eine ganz, ganz nette Rezension gelesen von einem Patrick. Genau. Könnt ihr ja mal reinschauen. Wenn ihr an den neuesten Rezensionen zum zum Einschlafen-Podcast im iTunes Store interessiert seid, wenn ihr daran Interesse habt, dann geht einfach im iTunes Store auf die Podcast-Seite. Könnt ihr am schnellsten, indem ihr sucht nach Einschlafen-Podcast und dann das anklickt. Und dann müsst ihr unten bei den Kommentaren umsortieren. Das ist per Default auf nützlich sortiert und da ist immer noch die Rezension von Artwork Poiesis, eine der ersten Rezensionen, die ich bekommen habe, als die nützlichste markieren. Das ist auch immer noch die, über die ich mich am meisten gefreut habe. Aber das könnt ihr umsortieren auf die neuesten und dann seht ihr halt die neuesten Rezensionen. Genau, könnt ihr mal gucken, was es da so Schönes über den Podcast zu lesen gibt. Sehr schön. So, jetzt habe ich schon 27 Themen angefangen. Eigentlich wollte ich über das Thema Gutgläubigkeit sprechen und dann später erst auf ACTA zu sprechen kommen. Aber jetzt hat sich das so ergeben, dass irgendwie aufgrund einer inhaltlichen Verquickung ich den Begriff ACTA schon erwähnt habe. Also es geht um, ja, fange ich halt mit ACTA an. Also ich bin schon mehrfach darum gebeten worden, meine Position zum Thema ACTA, nicht ad ACTA zu legen, sondern ACTA ist ein, ja, wie nennt man das? Das ist also ein Gesetzgebungsprozess, es soll ein weltweites Abkommen erzielt werden, das die Rechte von von Verwertungsrechteinhabern schützen soll, sodass also der Raub von geistigem Eigentum nicht mehr möglich sein soll. Also Piraterie soll eingeschränkt werden. Und das hat natürlich einen großen Sack an Problemen. Das erste Problem, das mir dabei immer einfällt, ist das gleiche, das man damals schon bei dem Zensusola-Gesetz gehabt hat. Also wenn undurchsichtige Institutionen, die auch noch allein von Lobbyverbänden gesteuert werden, wahrscheinlich einen regelnden Einfluss darauf haben, was man im Internet ansehen kann, konsumieren kann, wo man was beitragen kann und wo nicht. Ja, das halte ich für also grundlegend verkehrt und falsch. Das halte ich für gefährlich sogar, weil das irgendwie ja, im besten Fall Zensur bedeuten kann, im schlimmsten Fall Meinungsmanipulation der schlimmsten Art und Weise. Aber es hat eben noch ein paar weitere Probleme. Ich habe da ein Video gesehen, das hatten Finn und Robert auf der Facebook-Seite vom Einschlafen-Podcast empfohlen. Beziehungsweise einer von beiden hatte mich gebeten, wieder nochmal über ACTA zu sprechen, und der andere hatte dieses Video gepostet. So, jetzt habe ich leider gerade eine kurze Unterbrechung gehabt, die sehr ärgerlich ist. Deswegen muss ich euch kurz darüber informieren, dass ich soeben eine Dreiviertelstunde lang diesen Podcast aufgenommen habe, nur um dann festzustellen, dass nach 6 Minuten, also jetzt eben gerade, der Rechner aufgehört hat, aufzuzeichnen. Das heißt, zwischen dem Anfang des letzten Satzes und dem jetzigen Zeitpunkt liegen real 40 Minuten. Und ich hatte gerade die Episode eigentlich fast fertig, als ich dann beim Vorlesen war und festgestellt habe, dass mein blöder Computer irgendein Problem hatte. GarageBand hat dann beim Aufzeichnen einfach aufgehört und gesagt, ein Teil des Projektes konnte nicht wiedergegeben werden, was total albern ist, weil ich ja aufgenommen habe und nicht wiedergegeben habe. Und wahrscheinlich lag es daran, dass ein anderes Programm, nämlich die automatische Softwareaktualisierung von macOS 10 nicht stattfinden konnte, weil ich das Netzwerk getrennt hatte. Tja, und das blinkte dann im Hintergrund rum. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen genervt jetzt gerade, aber das soll euch gar nicht belasten, weil ihr nichts dafür könnt und auch nicht mich mit euch mit meinen Sorgen rumplagen sollt, weil ihr sollt euch ja gar nicht mit Sorgen rumplagen, sondern ihr wollt entspannt einschlafen, und das sollt ihr auch dürfen. Deswegen, jetzt extra für euch, erzähle ich das alles nochmal. Wenn ich jetzt aber ein bisschen herunterleiere, was ich eben schon gesagt habe, dann nehmt es mir bitte nicht übel. Und ich werde bestimmt auch jetzt nicht wieder irgendwie eine Dreiviertelstunde lang über die entsprechenden Themen sprechen, sondern alles ein bisschen kürzer halten. Seht es mir bitte nach. Ja, genau, ich war gerade bei ACTA, als ich unterbrochen worden bin. Habe den Satz, während dem ich unterbrochen worden bin, dann zu Ende geführt und muss jetzt mal eben diesen Einschub loswerden. Einfach nur, damit ihr wisst, warum ich jetzt vielleicht gerade ein bisschen müder klinge als noch am Anfang des Themas. ACTA, genau, hatte ich jetzt eigentlich alles gesagt zum Thema ACTA? Ich glaube nicht. Also genau, dieses Video ist auch, habe ich auch verlinkt auf einschlafen-podcast.de. Schaut euch das ruhig an, ich finde das ganz gut. Das ist eine Erklärung, was ACTA eigentlich ist und was für Auswirkungen es haben könnte. Ich finde es teilweise ein bisschen übertrieben. Aber naja, also einen tatsächlichen Einfluss auf die Sprache, die wir sprechen, wird ACTA wahrscheinlich nicht haben. Aber es wird halt wahrscheinlich, wenn es kommt, einen großen Einfluss darauf haben, wie wir mit dem Internet umgehen können. Entschuldigung. Und das wäre natürlich sehr schade, wenn man dann nicht mehr YouTube benutzen kann oder wenn man dann nicht mehr Wikipedia benutzen kann oder wenn man dann nicht mehr, was weiß ich, benutzen kann. Diesen Podcast übrigens, den könnt ihr weiterhin benutzen, weil ich hier eine Lizenz verwende, die explizit das Weiterverbreiten des Podcasts und das Wiederverwenden und das auch das Veränderte Weiterverbreiten erlaubt. Und zwar ist das eine Creative Commons Lizenz, Attribution Share Alike heißt das. Also wenn ihr diesen Podcast weiterverwendet für was auch immer, eine Radiosendung oder euren eigenen Podcast oder jemand macht Best of Einschlafen Podcast oder so, dann dürft ihr es gerne tun. Ihr müsst nur meinen Namen nennen, deswegen Attribution, also ihr müsst sagen, wo es herkommt, und Share Alike, das heißt, was auch immer ihr damit macht, das Ergebnis muss dann wieder unter einer ähnlichen oder am besten gleichen Lizenz stehen. Genau. Ihr dürft es sogar verkaufen, also kommerzielle Verwendung ist gar nicht eingeschränkt bei dieser Lizenz. Ja, zum Thema ACTA hatte ich noch, und gerade zum Thema Lizenzen hatte ich noch ein bisschen mehr erzählt. Ich versuche jetzt gerade mal zusammenzukriegen, was ich schon gesagt hatte und was nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ein Mechanismus und vielleicht auch ein System zum gerechten Entlohnen der Urheber von Werken eigentlich wünschenswert und sinnvoll ist. Also das, was die GEMA macht, Geld einsammeln und das dann verteilen an Urheber, Rechteinhaber, finde ich eigentlich also prinzipiell gut. Nur sollte es halt erstens gerecht sein, so dass Leute, die etwas produzieren, was viele konsumieren wollen, eben mehr bekommen. Und Leute, die etwas produzieren, was niemand konsumieren möchte, eher weniger bekommen, vielleicht nicht nichts. Ich finde auch so eine Idee einer Künstler-Flatrate nicht schlecht. Aber also ich glaube, in Schweden gibt es sowas, hat ein Arbeitskollege erzählt. Das finde ich ganz spannend. Wenn man nachweisen kann, dass man so und so viele Konzerte im Jahr spielt, dann bekommt man quasi ein Grundeinkommen vom Staat. Nicht schlecht. Es sollte halt aber, also nicht außer gerecht, sollte es auch noch einfach sein, sodass der Konsument nicht irgendwie DRM-geschützten Scheiß benutzen muss, sondern dass er halt auf möglichst einfache Art und Weise Dinge konsumieren kann. Ich finde so einen Gedanken einer Flatrate, einer Kultur-Flatrate, wo man halt, was weiß ich, 10 Euro im Monat zahlt und dafür alle ja, geschützten Werke frei benutzen kann. Finde ich großartig. Die Benutzung sollte dann halt irgendwie getrackt werden. Das heißt, ja, sollte auf möglichst sichere Art und Weise gezählt werden, wie oft ein Werk genutzt wird und dann halt entsprechend dieses Zählers bezahlt werden. Aber wie gesagt, nicht die Daten sollten geschützt werden und die Benutzung sollte nicht verkompliziert werden, sondern einfach nur die Zählweise sollte geschützt werden. Einfach nur, damit der Schlüssel nicht irgendwie gehackt werden kann. Also wenn der Schlüssel, nachdem dann die Einnahmen aufgeteilt werden. Ja, das wäre eine schöne Welt, aber es ist vielleicht ein bisschen sehr idealistisch gedacht. Das wird da irgendwann hinkommen. Dafür sind die Lobbyverbände einfach viel zu stark. Das ist natürlich auch ein Problem, dass Lobbyverbände so stark sind. Aber sich diese Welt wegzudenken, ist irgendwie auch Quatsch. Naja, also ACTA bitte ad ACTA legen und stattdessen Gedanken machen über irgendeinen sinnvollen Mechanismus, ein sinnvolles System zum Schützen der Rechte der Urheber oder Rechteinhaber. Tja, aber wie gesagt, ein System, was einfach zu bedienen wäre, das wäre wahrscheinlich auch total gut für die Rechteinhaber, weil das ja die Verwendung viel leichter macht und dadurch kann man eine viel größere Zielgruppe erreichen, glaube ich. Diese Videoload-Geschichten, wo man irgendwie umständlich Rechte runterladen muss und das funktioniert dann nicht und dann hat man verschlüsselte Daten auf der Festplatte liegen, mit denen man nichts anfangen kann, das ist doch eigentlich echter Bockmist. Also sowas werde ich jetzt einfach nicht wieder benutzen. Und wenn es stattdessen aber ein System gäbe, wo ich auf einfache Art und Weise bezahlen und auf einfache Art und Weise konsumieren kann, dann wäre ich sofort wieder dabei. Also ich bezahle ja gerne für das, was ich konsumiere. Ja, für einen Einschlafen-Podcast müsst ihr nichts bezahlen. Ihr dürft es so konsumieren und ihr seid herzlich dazu eingeladen, mit dem Podcast zu machen, was auch immer ihr lustig seid. Könnt ihr also gerne weiter verwursten. Ja, ACTA, eigentlich wollte ich über Gutgläubigkeit reden und genau, da bin ich drauf gekommen, weil ich gestern endlich mal wieder auf Platz 1 war in den Charts einer Kategorie in iTunes Store. Ich war ja früher in der Kategorie wie hieß die? Na, Naturwissenschaft, genau, weil ich immer Immanuel Kant vorgelesen habe. Und das mache ich zwar immer noch, aber ich rede so wenig über Naturwissenschaft, dass ich mich da irgendwie fehl am Platze fühlte. Und seit Oktober letzten Jahres bin ich in der Kategorie Gesundheit. Zeitgleich bin ich rausgeflogen aus der Werbung im iTunes Store, für die ich übrigens auch nichts bezahlt hatte, sondern wo ich irgendwie so aus Versehen reingerutscht war, woraufhin dann quasi die Klickzahlen auf den Podcast im iTunes Store zurückgegangen sind. Und dadurch bin ich dann auch in den Charts abgesackt, beziehungsweise der Podcast ist abgesackt. Und jetzt gestern war der erste Tag, dass ich in der Kategorie Gesundheit, Schlafen ist ja sehr gesund, endlich den Herrn Schubeck überholt habe, der Koch, der für den WDR einen kleinen, aber anscheinend feinen Videopodcast produziert hat. Und da geht es dann irgendwie Da gibt es so kurze paar Minuten Videos, wo Herr Schubeck erklärt, dass man, wenn man zu viel Schärfe in ein Gericht hinzugefügt hat, dass man dann einfach nichts mehr machen kann. Vielleicht kann man, also man kann die Schärfe nicht wieder rauskriegen aus dem Gericht, man kann sie abmildern, indem man ölige Sachen hinzutut übrigens, also Öl löst Capsaicin, den Inhaltsstoff von Chili, der halt Schärfeempfinden auslöst. Genau, und sowas erklärt er halt in diesen Videos. Ich habe da reingeguckt, ich fand es nicht so spannend, weil ich das halt schon wusste, was hat er erzählt, und andere Leute finden es aber spannend. Deswegen war der halt irgendwie immer auf Platz 1, und jetzt gestern war ich dann, habe ich ihn dann mal überholt, und es lag sogar noch einer zwischen uns. Davon habe ich dann einen Screenshot gemacht und auf Facebook gepostet mit den Worten Eat This, Schubeck. Und es ist mir sogar erst hinterher aufgefallen, dass das Eat This ja auch eine Anspielung auf seinen Kochkurs sein könnte. Das war also ein aus Versehen Witz. Tja, und dann habe ich dafür ganz viel Applaus bekommen auf Facebook, also irgendwie 50 Likes mittlerweile und ganz, ganz viele Kommentare. Und in den Kommentaren stand dann am Ende irgendwo drin, ja, jetzt aber bitte nicht abheben und bitte auf dem Boden bleiben. Und das ist natürlich, also so gutgläubig bin ich nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, durch diesen ersten Platz irgendwas Besonderes erreicht zu haben, weil es ist nicht mal ganz klar, wie diese Charts berechnet werden. Ich habe dir ja mal gefragt, bei dem Ben heißt er, glaube ich. Ich habe es schon wieder vergessen. Bei iTunes, wie das berechnet wird, aber sagen sie halt nicht. Letztendlich bedeutet es halt nicht viel, da auf Platz 1 zu sein, weil ich kriege dafür keinen Pokal oder keine Urkunde und kriege auch nicht mal besonders viel Aufmerksamkeit, weil es gibt einfach nicht so viele Leute, die im iTunes Store im Podcast-Bereich auf Gesundheit klicken und dann da gucken, was für Gesundheitspodcasts es gibt. Glaube ich zumindest nicht, dass es viele Leute machen. Und ja, das Wachstum an Abonnenten hält sich ja auch eher in Grenzen. Ich habe zwar letztens das erste Mal über 1000 Abonnenten gehabt, aber da war ich schon vor 3 Monaten knapp immer mal wieder. Und also das Wachstum, also die Leute, die dazukommen und neu den Podcast abonnieren, das sind eigentlich eher immer, ja, es sind immer ein paar, und da freue ich mich natürlich auch drüber. Aber lange nicht mehr so viele, wie als ich noch in der Werbung war vom iTunes-Podcast. Da ging es steil bergauf mit Leuten, die auf den Podcast aufmerksam geworden sind. Nun ja, insofern, ich habe mich gefreut, dass ich da auf dem ersten Platz bin, aber keine Sorge, ich heb damit nicht ab. Also ich, so gut, glaube ich, bin ich, wie gesagt, nicht. Gutgläubigkeit an sich ist aber auch ein spannendes Thema, weil das ja auch so ein zweischneidiges Schwert ist. Ich glaube, im Allgemeinen wird Gutgläubigkeit als negative Eigenschaft gesehen, weil man halt leichter auf Tricks und Betrüger reinfällt. Ich bin, glaube ich, ein sehr gutgläubiger Mensch. Ich falle ganz leicht auf Tricks rein und lasse mich gerne mal veräppeln. 1. April, damals, als ich noch CT gelesen habe, die April-Schätze, bin ich regelmäßig drauf reingefallen. Habe ich immer erst viel später gemerkt, dass es ja eigentlich wahrscheinlich Quatsch ist. Aber die haben sehr gute April-Schätze und sehr gut recherchierte April-Schätze immer gemacht. Ja, gut, glaube ich, war ich auch, als ich Tonsiprit gekauft habe. Ein Arzneimittel gegen Halsschmerzen, habe ich letztens erwähnt, dass ich da schon wieder ein Problem hatte. Tatsächlich bin ich heute schon wieder leicht kränklich. Also dieses Ortomol Immun Pro Vitaminpräparat und probiotische Bakterien, das ich da im Moment schlucke, verhindert nicht, dass ich schon wieder irgendwie leicht angeschlagen bin. Ich hoffe nicht, dass ich schon wieder richtig krank werde, sondern dass ich jetzt schnell wieder auf die Füße komme. Aber naja, als ich das letzte Mal genommen hatte, wie gesagt, habe ich Tonsiprit vom Arzt bekommen, ein homöopathisches Arzneimittel, und ich hatte den Arzt extra noch gefragt und auch die Apothekerin, die mir das dann letztendlich verkauft hat, ob denn da tatsächlich Wirkstoffe drin sind, weil ich halt dieses Kügelchen-System mit irgendwie, je stärker das verdünnt ist, desto wirkungsvoller ist es. Da glaube ich halt einfach nicht dran. Ich glaube halt, dass Wirkstoffe dann wirken, wenn sie dann auch da sind und nicht, wenn sie wegverdünnt sind. Und beide haben mir versichert, dass da Wirkstoffe drin sind, aber eben pflanzliche, und deswegen sei das ein homöopathisches Mittel. Und jetzt hat mich Musikhai, eine Hörerin, im Blog darauf aufmerksam gemacht, dass es durchaus auch verdünnte, also auch homöopathisch verdünnte Inhaltsstoffe in Tonsibrit gibt. Also zwei der Inhaltsstoffe sind verdünnt und einer ist unverdünnt. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass wenigstens ein Wirkstoff unverdünnt drin war. Aber ich habe nochmal geguckt, welche Wirkstoffe denn da verdünnt drin sind und wie verdünnt. D3 ist die Verdünnung für Capsicum annuum, also eine Chilischote, wo wir gerade von Schubeck und Verdünnung gesprochen hatten. Also ich glaube, wenn sie das unverdünnt da rein getan hätten, das Tonsibrit, dann würden die Leute ein Feuer spucken, wenn sie das essen. Also ich bin ganz froh, dass sie das verdünnt haben. Die 3 bedeutet dreimal auf ein Zehntel verdünnt, macht ein Tausendstel, also ein Tausendstel des Capsicums ist da noch drin, und man schmeckt das ja sogar noch. Also ist zum Glück nicht so doll verdünnt. Also wenn man Tonsibrit lutscht, dann schmeckt es so ganz leicht scharf, und das beruhigt mich. Dann sind wenigstens noch ein bisschen Inhaltsstoffe von Capsicum anscheinend drin. Ist wohl nicht so schlimm, dass sie es verdünnt haben. Oh, glaube ich. Wenn sie es noch doller verdünnt hätten und man die Schärfe nicht mehr spüren würde, dann glaube ich, würde es schlechter wirken. Im Gegensatz zu echten Homöopathen, die halt davon überzeugt sind, dass ein Mittel umso besser wirkt, je stärker man das verdünnt. Kann ich mir halt einfach irgendwie nicht vorstellen, glaube ich nicht dran. Gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, und tja, wenn mir Tonsibrit geholfen hat, wovon ich, weiß ich nicht, also ich habe das Mittel genommen und nach ein paar Tagen waren die Halsschmerzen weg, kann natürlich an Tonsibrit gelegen haben, kann auch daran gelegen haben, dass die Halsschmerzen einfach weg waren. Ist ja auch egal. Zumindest wenn es mir geholfen hat, dann glaube ich, dass es an den Inhaltsstoffen lag und nicht daran, dass diese Inhaltsstoffe so doll verdünnt waren. Aber es ist ja auch nur ein Glauben und kein Wissen. Und was soll's? Wenn die Leute Sachen finden, die einem helfen, dann ist ja auch gut. Ich zumindest werde Tonsibrit nicht mehr kaufen. Einfach nur, weil wenn da jemand Homöopathie draufschreibt und sagt, wenn ich das noch doller verdünne, dann wird es übrigens noch wirkungsvoller, dann halte ich das für, weiß ich nicht, Quatsch. Genau. Aber wie auch immer, immerhin sind ja immer noch Inhaltsstoffe drin.
Ja, bei dem Orthomol sind auch Inhaltsstoffe drin, aber auch die
verhindern nicht, dass ich ein leichtes Ziehen im Hals habe. Wie ärgerlich. Und jetzt habe ich schon wieder so lange gesprochen und die Hälfte der Aufnahme verloren. Aber jetzt höre ich das Rauschen des Lüftes, das mir sagt, die Aufnahme läuft noch. Ja, Gutgläubigkeit. War ich vorhin zu gutgläubig? Ich überprüfe das leider nicht. Also ich sitze ja hier auf meinem Sofa und laber das Mikrofon rein und kann den Monitor von dem Rechner, der das aufzeichnet, nicht sehen. Das mache ich bewusst so, damit das Rauschen des Lüftes nicht so laut auf der Aufnahme mit drauf ist. Ich möchte halt gerne, dass ihr meine Stimme hört und sonst nichts in diesem Podcast und nicht irgendwie das Rauschen des Lüfters. Guter Sound ist mir wichtig. Wenn ich direkt vor dem Rechner sitzen würde, dann würde man das deutlich hören, und das möchte ich halt einfach nicht. Aber wenn dann die Aufnahme abbricht, das ist dann natürlich schon irgendwas Doofes. Ich brauche einen deutlicheren Hinweis, wenn das passiert. Ich mache mir den Ton weg. Vielleicht sollte ich den Ton nicht wegmachen beim Aufnehmen, damit ich Fehlermeldungen besser höre. Ich mache den Ton weg, falls es irgendein anderes Geräusch kommt. Zum Beispiel eine eintreffende E-Mail. Dann macht es bei mir immer Ping am Rechner. Das wollt ihr natürlich nicht hören. Deswegen gehe ich auch immer aus dem WLAN raus. Also ich mache immer das WLAN aus, wenn ich aufnehme, damit ich gerade keine E-Mails bekomme. Irgendwie muss ich nochmal da ein bisschen optimieren. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Ja. Was gab's denn noch? Einschläfernder Podcast der Woche, bin ich gefragt worden, warum ich das nicht mehr mache oder ob da jemand was verpasst hätte. Nee, tatsächlich, das habe ich lange nicht gemacht. Habe ich ehrlich gesagt auch komplett vergessen. Und der Grund ist, dass ich tatsächlich im Moment kaum Podcasts höre. Also ich höre immer mal wieder so in den Kastenfisch-Podcast rein, weil es mich immer so interessiert, wie es dem so geht. Der war irgendwie letztens lange im Krankenhaus und der arme Kerle. Dann ist er jetzt aber wieder rausgekommen. Und ansonsten höre ich ganz wenig Podcasts. Vor allem habe ich wenig Zeit, irgendwie neue Podcasts zu entdecken. Weil ich eben so viel Hörbuch höre. Und da wisst ihr ja schon, zum Einschlafen höre ich in letzter Zeit sehr häufig das Rad der Zeit Hörbuch. Was sehr gut ist zum Einschlafen, weil es so langweilig ist. Aber es ist halt auch leider ein sehr schlechtes Buch. Und als ich vorletzte Woche krank war, hatte ich den aktuellen Band vom Rad der Zeit schnell durchgehört und habe mir dann empfehlen lassen von Christian, vom Sänger von unserer Band, einen guten Freund von mir, das Eragon-Hörbuch. Da sprachen wir irgendwie drüber und dann erzählte er, dass das ja auch von Andreas Fröhlich vorgelesen wird. Und Andreas Fröhlich, also wenn er das nicht gesagt hätte, hätte ich es wahrscheinlich niemals gekauft. Aber ich bin ein ganz großer Fan von Andreas Fröhlich und wenn er das sagt, dass der das spricht, dann muss ich da zumindest reinhören. Und tatsächlich hat mir das auf Anhieb sehr gut gefallen, wie der Andreas Fröhlich das spricht. Und, das ist ein schönes Hörbuch. Also ich habe es die ersten 2 Stunden gehört und es macht richtig Spaß. Man kann sehr gut dazu einschlafen, aber das ist was ich mir jetzt auch mal so tagsüber wieder in der Bahn anhöre. Ich höre jetzt wieder in der Bahn. Ich habe mir für den Januar vorgenommen, nicht als Vorsatz für das neue Jahr, da habe ich einen anderen Vorsatz, aber als Vorsatz für den Januar hatte ich, dass ich nicht mehr morgens, wenn ich im Zug sitze und zur Arbeit fahre, ich sitze dann immer eine halbe Stunde im Zug, dass ich dann nicht mehr Hörbücher höre. Zumindest nicht das Einschlafen, Hörbuch und dann die Augen zu machen, um die Zeit zu genießen, sondern ich wollte lieber lesen. Das habe ich gemacht. Einen Monat lang nur gelesen in der Bahn. Das Ergebnis dieses Selbsttests ist, dass ich tatsächlich morgens lieber lese jetzt, wenn ich mit der Bahn zur Arbeit fahre. Aber abends möchte ich doch ganz gerne ein Hörbuch hören, weil ich nach der Arbeit einfach auch zu kaputt bin, um noch irgendwie Fachliteratur zu lesen. Und dann lasse ich mich lieber ein bisschen berieseln von einem Hörbuch. Schlafe ja dabei nicht ein. Und das Eragon-Hörbuch mit dem Andreas Fröhlich, das ist einfach wirklich schön. Ich mag das wirklich sehr gern, wie der liest und spricht. Bei dem habe ich ganz im Gegensatz zu dem Sprecher vom Rad der Zeit Hörbuch, ich überlege gerade, wie der hieß, Martin Peter irgendwie was, Kraus? Nee, Peter Kraus ist ein anderer. Ich habe vergessen, wie der heißt. Muss ich nachgucken. Zumindest der liest es halt mit Betonung, aber mit wenig Betonung relativ gleichförmig vor. Und der Andreas Fröhlich, der spricht das mehr so, als ob er das quasi aus dem Gedächtnis erzählt, die Geschichte, oder als ob er selber dabei gewesen wäre. Und das mag ich sehr, sehr gern, dass er dann halt viel mit Atmen arbeitet und Stöhnen und das dann häufiger mal auch eine Denkpause, eine Betonungspause. Und die Sprecher haben alle eine etwas eigene Stimme, ohne dass es besonders albern klingt. Also wenn im Buch gesprochene Rede ist, dann passt halt die Stimme an. Das, weiß nicht, das passt irgendwie alles. Es ist alles viel lebendiger und ja, gefällt mir sehr, sehr gut, wie der Andreas Fröhlich das macht. Ich würde mich echt freuen, wenn ich den irgendwann mal in ein Interview bekommen würde. Aber naja, das ist ein sehr viel beschäftigter Mann. Ich glaube, schlechte Karten. Wie auch immer, wenn einer von euch Kontakt hat zu Andreas Fröhlich, privaten Kontakt oder so, dann bin ich für alles offen, wenn ihr es schafft, mich mit dem zu vernetzen. Ich habe letztens sein Management angeschrieben. Habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Ne? Aber die Ladies aus dem Management von Andreas Fröhlich sind genauso schwer zu kriegen wie Andreas Fröhlich selbst. Also für ein Gespräch natürlich, für nichts anderes. Und da beiße ich im Moment noch auf Granit. Ja, Dann hatte ich jetzt also das Thema ACTA und ich hatte das Thema einschläfernder Podcast und Gutgläubigkeit. Habe ich damit alle Themen jetzt wieder aufgenommen, die ich auch vorhin hatte und alle, die ich mir vorgenommen hatte? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war's. Nein, Moment, eine Sache hatte ich noch, aber die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Habe ich nämlich auch vorhin nicht ausführlich erklärt, aber ich habe heute ein Video im Netz gefunden, wo ein Mensch am Schlagzeug, ein Trommler, erklärt, warum Leute nicht auf zwei und warum Leute nicht auf eins und drei mitklatschen sollen, wenn sie einen Song hören. Also gerade bei Populärmusik, Rockmusik, wenn Leute dann mitklatschen wollen, dann klatschen die meisten irgendwie auf 1 und 3 mit. Und das ist ganz schrecklich. Tut das bitte nicht, sondern klatscht bitte auf 2 und 4 mit. Und dieser Trommler, der erklärt das ganz lustig. Ich werde auch dieses Video mal verlinken im Einschlafen-Podcast. Vor allem, weil ich vor 4 oder 5 Jahren im Podcast meiner Band, die damals noch Isolation hieß, im Isolation-Podcast haben wir genau das Gleiche erklärt. Da kam ich nämlich gerade aus einem Musical. Ach, und die Geschichte, die kriegt ihr dann einfach nächstes Mal zu hören. Da spiele ich euch auch ein bisschen Musik rein. Also in der nächsten Episode, 137, wird es Musik geben und es wird ein bisschen stimmungsvoller, aber nur die ersten paar Minuten. Ich glaube, die Episode, ich habe davon reingehört, 6, 7 Minuten oder so, gibt's dann ein bisschen Spaß am Anfang des nächsten Podcasts. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und ärgert euch nicht, dass ihr ein paar Minuten später einschlaft. Ich werde das korrekt anmoderieren, dass wer auch das nicht hören möchte, einfach 6, 7 Minuten überspringt und dann trotzdem seinen Einschlafen-Podcast bekommt. Ja, was ihr jetzt bekommt, ist Nils Holgersson. Und zwar sind wir bei der Trockenlegung des Sees. Also, Augen zu und zugehört. Mittwoch, den 20. April. Es war wirklich sehr leer in der Bauernstube ohne Jarro. Dem Hund und der Katze wurde die Zeit lang, jetzt, wo sie niemand hatten, über den sie sich zanken konnten, und die Hausfrau vermisste das fröhliche Schnattern, das jedes Mal ertönte, wenn sie in die Stube kam. Am meisten Heimweh nach Jarro aber hatte der kleine Junge, Per Ola. Per Ola war erst 3 Jahre alt und das einzige Kind, und nie im Leben hatte er so einen Spielkameraden gehabt wie Jarro. Als Per Ola hörte, dass Jarro nach dem Torkernsee zu den Enten zurückgekehrt sei, konnte er sich gar nicht dabei beruhigen. Beständig dachte er darüber nach, wie er ihn wiederbekommen könne. Per Ola hatte viel mit Jarro geplaudert, als der still in seinem Korb lag, und er war überzeugt, dass der Enterich ihn verstand. Er bat seine Mutter, mit ihm an den See hinabzugehen, damit er Jarro finden und ihn überreden könne, wieder zu ihnen zu kommen. Das wollte die Mutter nicht. Per Ola aber gab doch sein Vorhaben nicht auf. Am Tage, nachdem Jarro verschwunden war, lief Per Ola draußen auf dem Hof umher. Er spielte wie gewöhnlich ganz allein, aber Cäsar lag auf der Treppe, und als die Mutter den Kleinen hinausließ, sagte sie: »Gib Acht auf Per Ola, Cäsar.« Wäre nun alles so gewesen wie sonst, hätte Cäsar auf den Befehl gehorcht, und es wäre so gut Acht auf Per Ola gegeben worden, dass ihm nichts hätte zustoßen können. Aber Cäsar war in diesen Tagen ganz aus dem Gleichgewicht. Er wusste, dass die Bauern, die um den Torkernsee herum wohnten, häufig Versammlungen wegen der Trockenlegung des Sees abhielten und dass die Sache beinahe beschlossen war. Die Enten würden fortziehen, und Cäsar konnte nie mehr ehrlich Jagd auf sie machen. Er war so von dem Gedanken an dieses Unglück erfüllt, dass er vergaß, auf Per Ola Acht zu geben. Und kaum war der Kleine draußen auf dem Hof sich selbst überlassen, als er begriff, dass jetzt der Augenblick gekommen sei, an den Torkernsee hinabzugehen und mit Jarro zu reden. Er öffnete eine Pforte und ging auf dem schmalen Pfad, der über die Wiesen führte, nach dem See hinab. Solange man ihn vom Hause aus sehen konnte, ging er langsam, aber dann fing er an zu laufen. Er war sehr bange, dass seine Mutter oder sonst jemand ihn zurückrufen würde, dass er da nicht hinabgehen dürfe. Er wollte ja nichts Böses tun, sondern nur Jarro überreden, wieder zu ihnen zu kommen. Aber er hatte ein Gefühl, dass sie daheim sein Vorhaben nicht billigen würden. Als Per Ola an den See hinabkam, rief er Jarro mehrmals. Dann stand er lange da und wartete, aber es kam kein Jarro. Er sah verschiedene Vögel, die ihm glichen, aber sie flogen vorüber, ohne ihn zu beachten, und daraus schloss er, dass keiner von ihnen der Rechte war. Als Jaro nicht kam, dachte der kleine Junge, es würde gewiss leichter sein, ihn zu finden, wenn er sich auf den See hinausbegab. Es lagen mehrere gute Boote am Ufer, aber sie waren alle festgebunden. Das Einzige, das da los und ledig lag, war ein alter, lecker Pram, so schlecht, dass es niemandem einfiel, ihn zu benutzen. Aber Per-Ola kletterte hinein, ohne sich daran zu kehren, dass der ganze Boden unter Wasser stand. Die Ruder konnte er nicht handhaben, stattdessen aber setzte er sich hin und wippte und schaukelte in der Pram. Einem erwachsenen Menschen wäre es wahrscheinlich niemals gelungen, einen Kahn auf diese Weise auf den Torkernsee hinauszubringen. Aber wenn der Wasserstand hoch ist und das Unglück es haben will, haben kleine Kinder eine merkwürdige Fähigkeit, aus Wasser zu kommen. Per-Ola trieb bald auf dem Torkernsee herum und rief nach Jaro. Als der alte Pram so auf dem See schaukelte, wurden die Ritzen, die er hatte, noch größer und das Wasser strömte förmlich herein. Aber daran kehrte sich Per-Ola nicht im geringsten. Er saß auf der kleinen Bank am vorderen Ende, rief jeden Vogel an, den er sah, und wunderte sich, dass Jaro nicht kam. Schließlich gewahrte Jaro wirklich Per-Ola. Er hörte, dass ihn jemand mit dem Namen rief, den er bei den Menschen gehabt hatte, und er begriff, dass sich der Junge auf den Torkernsee hinausgewagt hatte, um ihn zu suchen. Jaro freute sich unsagbar, als er sah, dass einer von den Menschen ihm wirklich liebte. Wie ein Pfeil schoss er zu Per-Ola hinab, setzte sich neben ihn und ließ sich streicheln. Sie waren beide sehr glücklich über das Wiedersehen. Aber plötzlich merkte Jaro, wie es mit dem Pram beschaffen war. Er war halb voll Wasser und kurz davor zu sinken. Jaro versuchte, Per-Ola begreiflich zu machen, dass er, der weder fliegen noch schwimmen könne, versuchen müsse, an Land zu kommen. Aber Per-Ola verstand ihn nicht. Da besann sich Jaro keinen Augenblick, sondern eilte von dannen, um Hilfe zu holen. Nach einer Weile kehrte er zurück und trug auf seinem Rücken einen kleinen Wicht, der viel kleiner war als Per-Ola. Hätte er nicht sprechen und sich bewegen können, so würde Per-Ola geglaubt haben, es sei eine Puppe. Und dieser kleine Wicht befahl Per-Ola sofort, eine lange Stange zu nehmen, die auf dem Boden des Prams lag, und zu versuchen, das Boot nach einer der kleinen Schilfinseln hinüberzustengeln. Per-Ola gehorchte, und er und der Wicht halfen einander, den Pram vorwärts zu treiben. Mit ein paar Stößen erreichten sie eine kleine, schilfumkränzte Insel, und nun erhielt Per-Ola den Befehl, an Land zu gehen. Im selben Augenblick, als er den Fuß an Land setzte, lief der Pram voll Wasser und versank. Als Per-Ola dies sah, wurde es ihm klar, dass sein Vater und seine Mutter sehr böse auf ihn sein würden. Hätte er nicht gleich etwas anderes zu denken gehabt, so würde er sicher geweint haben. Aber da kam eine Schar großer grauer Vögel und ließ sich auf der Insel nieder, und der kleine Wicht nahm ihn zu ihnen hin und erzählte ihm, wie sie hießen und was sie sagten. Das war so lustig, dass Per-Ola alles andere vergaß. Indessen hatten die Leute auf dem Bauernhofe entdeckt, dass der Junge verschwunden war, und hatten angefangen, nach ihm zu suchen. Sie suchten in den Wirtschaftsgebäuden, guckten auf den Brunnen hinab, sahen im Keller nach. Dann gingen sie auf Wege und Stege hinaus, eilten auch nach dem Nachbargehöft und fragten, ob er sich nicht dahin verirrt habe. Sie spähten auch unten am Torkernsee nach ihm aus, aber so viel sie auch suchten, er war nicht zu finden. Cäsar, der Hund, verstand sehr wohl, dass sein Herr und die Hausfrau Per-Ola suchten, aber tat nichts, um ihnen auf die richtige Spur zu helfen. Er blieb im Gegenteil ganz ruhig liegen, als gehe ihnen das Ganze nichts an. Späterhin am Tage fanden sie Per-Olas Fußstapfen unten am Landungsplatz, und dann fiel es ihnen auf, dass der alte lecke Pram nicht mehr am Ufer lag. Da wurde ihnen der ganze Zusammenhang plötzlich klar. Der Bauer und seine Knechte schoben sogleich die Boote in den See und ruderten hinaus, um den Kleinen zu suchen. Sie ruderten bis spät am Abend umher, ohne die geringste Spur von ihm zu entdecken. Sie konnten nicht anders glauben, als dass das alte Boot gesunken sei und das Kind tot auf dem Grunde des Sees liege. Am Abend wanderte Per-Olas Mutter am Ufer des Sees umher. Alle anderen waren überzeugt, dass der Kleine ertrunken sei, nur sie konnte es nicht glauben und fuhr fort zu suchen. Sie suchte zwischen Röhricht und Binsen, sie ging an dem sumpfigen Ufer hin und her, ohne darauf zu achten, wie tief sie einsank oder wie nass sie schon war. Sie war unsagbar verzweifelt. Es stach und nagte in ihrem Herzen. Sie weinte nicht, aber sie rang die Hände und rief mit lauter, klagender Stimme nach ihrem Kinde. Ringsumher hörte sie Schwäne und Enten und Brachvögel schreien. Es war ihr, als folgten sie hinter ihr drein und als klagten und jammerten auch sie. Sie haben auch wohl Kummer, da sie so klagen, dachte sie. Aber dann besann sie sich. Es waren ja nur Vögel, die sie hörte. Und die hatten wohl keinen Kummer. Es war merkwürdig, dass sie nicht verstummten jetzt, wo die Sonne untergegangen war. Sie hörte, wie alle diese zahllosen Vogelscharen, die am Torkernsee lebten, einen Schrei nach dem anderen ausstießen. Mehrere von ihnen folgten ihr Schritt auf Tritt. Andere kamen mit hastigem Flügelschlag vorbeigesaust. Die ganze Luft war angefüllt von Klage und Jammer. Aber die Angst, die sie selber empfand, öffnete ihr das Herz. Sie fand, dass sie allen den anderen lebenden Wesen gar nicht so fern stand, wie dies sonst bei den Menschen der Fall ist. Sie verstand viel besser als je zuvor, wie den Vögeln zumute war. Sie hatten ihre ständigen Sorgen für Haus und Kinder, ganz so wie sie. Es war wohl kein so großer Unterschied zwischen ihnen und ihr, wie sie bisher geglaubt hatte. Da musste sie daran denken, dass es so gut wie beschlossen war, dass alle die Tausende von Schwänen, Enten und Lummen ihre Heimat hier am Torkernsee verlieren sollten. Das wird schwer genug für sie, dachte sie. Wo sollen sie denn ihre Jungen aufziehen? Sie blieb stehen und verfiel in Sinnen. Es konnte so aussehen, als sei es ein gutes und wohlgefälliges Werk, einen See in Äcker und Wiesen zu verwandeln. Aber das musste wohl ein anderer See als der Torkern sein. Ein See, der nicht so vielen Tausenden von Tieren zur Heimat diente. Sie dachte daran, dass am nächsten Tage die Trockenlegung des Sees endgültig beschlossen werden sollte, und sie fragte sich, ob wohl deswegen ihr kleiner Junge gerade heute verschwunden war. Ob es vielleicht Gottes Absicht sei, gerade heute ihr Herz der Barmherzigkeit zu erschließen, ehe es zu spät war, die grausame Handlung zu verhindern? Sie kehrte schnell auf den Hof zurück und sprach mit ihrem Mann über dies alles. Sie sprach von dem See und von den Vögeln und sagte ihm, sie glaube, Per Olas Tod sei eine Strafe, die Gott über sie beide verhängt habe. Und sie merkte bald, dass ihr Mann derselben Ansicht war wie sie. Das Gehöft, das sie besaßen, war schon vorher groß, kam aber die Trockenlegung des Sees zustande, so würde ihnen ein so großes Stück von dem Seegrunde zufallen, dass sich ihr Besitz ungefähr verdoppelte. Weshalb waren sie auch eifriger für das Unternehmen gewesen als irgendein anderer Grundbesitzer. Die anderen hatten die Ausgaben gescheut und befürchteten, das Trockenlegen werde wohl nicht besser gelingen als letztes Mal. Per Olas Vater wusste sehr wohl, dass er sie schließlich zu dem Unternehmen beredet hatte. Er hatte seine ganze Überredungskunst angewendet, um seinem Sohn ein Gehöft hinterlassen zu können, das doppelt so groß war wie das von seinem Vater ererbte. Er stand nun da und dachte darüber nach, ob Gott wohl einen Zweck damit gehabt habe, dass ihm der Torkernsee seinen Sohn genommen hatte, gerade an dem Tage, bevor er die Urkunde zu der Trockenlegung des Sees unterschreiben wollte. Seine Frau brauchte nicht viele Worte zu ihm zu sagen, als er schon antwortete, »Vielleicht ist es Gottes Wille, dass wir nicht in seine Ordnung eingreifen sollen.« Morgen will ich mit den anderen darüber reden und ich denke, wir werden beschließen, dass alles so bleibt, wie es ist. Während Mann und Frau miteinander sprachen, lag Cäsar vor dem Herd. Er hob den Kopf und hörte genau zu. Als er seiner Sache sicher zu sein glaubte, ging er zu seiner Herrin, packte sie beim Kleid und zog sie nach der Tür. Aber Cäsar, sagte sie und wollte sie freimachen. Weißt du, »Wo Per Ola ist?« rief sie dann aus. Cäsar bellte lustig und lief nach der Tür. Sie öffnete, und Cäsar stürzte an den Torkernsee hinab. Seine Herrin war so sicher, dass er wusste, wo Per Ola war, dass sie gleich hinter ihm dreinlief, und kaum waren sie an den Strand gekommen, als sie draußen auf dem See Kinder weinen hörten. Per Ola hatte nie im Leben einen so vergnüglichen Tag verbracht wie den heutigen mit Däumling und den Vögeln, aber nun hatte er angefangen zu weinen, weil er hungrig war und sich vor der Dunkelheit fürchtete. Und er war sehr froh, als Vater und Mutter und Cäsar kamen, um ihn zu holen. Ach ja, sehr schöne Geschichte. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug geredet. Denkt euch einfach nochmal die Hälfte dazu. Und ja, wie gesagt, nächste Woche gibt's was mit Musik. Also bis dahin wünsche ich euch mehrere gute Nächte. Schlaft recht schön und ich freue mich drauf, wenn ihr wieder zuhört. Bis dann.
Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.